ich möchte mich nicht hinstellen als großer moralischer Verbesserer, weil ich es einfach nicht bin, auch wenn ich mich anstrenge. Aber andererseits, wenn ich nicht da bin, nimmt halt irgendjemand, der sich vielleicht einen Gedanken weniger oder wie auch immer anders verhält, diesen Job ein. Und deshalb, natürlich bleibe ich da und natürlich habe ich Bock, weiter das zu machen. Ich habe halt bloß den Struggle mit mir selbst.
Hi, ich bin Salwa Humsi und mein heutiger Gast, El Hotzo, der sagt über sich: Ich verdanke alles Twitter, alles, was ich bin, alles, was ich in den nächsten 5 Jahren sein werde, vielleicht alles, was ich in den nächsten 80 Jahren sein werde, ist Twitter. Und damit meint er, dass er seinen, wie er sagt, langweiligen Bürojob kündigen konnte und mittlerweile von seiner Leidenschaft leben kann, unter anderem als Comedy-Autor fürs ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann arbeiten kann. El Hotzo, bürgerlich Sebastian Hotz, twittert nämlich Gags und postet sie dann in liebevoller Kuration auf Instagram. Es klingt ja so blöd, aber in den letzten 2 Jahren gab es eigentlich eher wenig zum Lachen. Und wenn, dann waren es eben oft El Hotzos zynische Punchlines, die uns zum Schmunzeln gebracht haben. Und trotzdem sagt er, Comedy kann nichts großartig verändern. Wir sollen da bitte nicht zu viel reininterpretieren. El Hotzo begleite ich auf seiner Fahrt zu den Beelitz-Heilstätten. Hallo El Hotzo.
Hi Salva und hallo DB Mobil. Ich freue mich unglaublich, hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und es ist auch sehr witzig. Also es klingt ja jetzt so, als würden wir uns ganz normal, ganz locker gerade hier am Bahngleis unterhalten, aber es sieht nicht ganz so locker aus. Wir sind hier
extrem gezwungen, ehrlich gesagt. Einer der komischeren Einstiege in den Podcast bisher.
Aber im Fernsehen wäre es noch schlimmer.
Im Fernsehen
müsstest du jetzt erstmal so irgendwo langlaufen. Wir würden dich filmen, wie du läufst.
So Schnittbilder.
So ein Gang ohne Grund, mehrere Gänge ohne Grund. Dann würde so Crow-Musik im Hintergrund laufen. Dann würdest du sagen, hi, ich bin der Typ von Twitter.
Ja, und ich muss noch so ein Handy in der Hand halten, damit man weiß, dass ich
auf dem
Internet bin.
Dass du viel am Handy bist.
Klar.
Natürlich, schreibst gerade zufällig jetzt einen viralen Tweet.
Genau.
Ja. Aber nein, wir haben natürlich beide unsere Britney Spears Headsets auf und wir sind verkabelt mit dem Tonmann. Wir sind so ein bisschen an der Leine. Wir können uns nicht wirklich frei bewegen.
Er hat auch diese Kabel in der Hand wie Zügel und hat das auch mehrmals so gesagt, um zu betonen, wie sehr Zügel wir hier haben.
So ein bisschen so angerollt, dass wir so auf Spannung sind. Jo. Also wir können jetzt nicht zu weit auslaufen quasi.
Wie bei so jungen Hunden.
Ja, und, genau.
Um gleich sehr bahnspezifisch zu werden. An Bahnhöfen gibt es eine sehr interessante Art Hunde, weil die haben alle extreme Angst. Alle Hunde haben hier richtig Angst, weil
es zu laut ist.
Es ist zu laut, es ist zu stressig. Es ist, ich liebe das und das sind ganz arme Hunde.
Du liebst es, dass die Hunde
Angst
haben?
Nein, ich liebe es, dass Leute ihre Hunde mitnehmen, in Züge packen, weil die Hunde unbedingt dabei sein müssen.
Mhm.
Und man muss ja auch so ein Ticket kaufen für die. Und das heißt, es sind ganz besondere Wesen. Finde ich schön. Hier ist jetzt auch Bahnpersonal, das uns abfragt, ob wir das hier dürfen vielleicht.
Ja, das passiert immer mal wieder zwischendrin. Mhm.
Darf man keine Aufnahmen an Bahnhöfen normalerweise machen?
Nee, ich glaube, du brauchst schon immer Drehgenehmigungen an so öffentlichen Orten und sowas.
Hm.
Podcast-Genehmigungen. Aber wir haben natürlich eine Podcast-Genehmigung.
Podcast-Lizenz entzogen, wenn man sich nicht richtig verhält. Das fände ich schön.
Ja, wirklich. Aber was bedeutet das? Du darfst keinen Podcast mehr
aufzeichnen.
Nirgendwo mehr.
Das darfst du nur noch so als Nachricht auf einem Anrufbeantworter aufnehmen. Das
aber die sind ja auch immer so begrenzt. Das finde ich auch immer richtig peinlich, wenn man doch mal jemanden auf dem Anrufbeantworter spricht. Wenn man zum Beispiel beim Arzt anruft und so sagt, hallo, können Sie mich zurückrufen, ich suche einen Termin, bla bla bla, hier meine Nummer. Und dann wird das so mittendrin abgeschnitten. Ich finde das richtig, ich weiß nicht, erniedrigend.
Ist das für dich angenehmer als tatsächlich telefonieren oder ist das noch unangenehmer als tatsächlich telefonieren?
Ja, das ist die Frage. Ich glaube, ich finde schon beides gleich unangenehm.
Weil ich vertraue Anrufbeantwortern überhaupt nicht.
Mhm.
Ich glaube, ich habe noch nie einen Anrufbeantworter abgehört und werde es auch nicht machen. Ich glaube, die Zeit dafür ist over. Schick mir eine Sprachnachricht, irgendeine Nachricht. Du hast 7 Messenger-Apps zur Auswahl. Bitte keinen Anrufbeantworter.
Aber in Sekretariaten, da ist es, glaube ich, schon noch so ein Ding.
Ja, ich habe auch noch nie einen Fax versendet.
Ich auch nicht, aber wer hat denn schon jemals mal einen Fax versendet?
Es gibt so ein er meldet sich. Es gibt den Online-Service fürs gratis Fax verschicken. Und vielleicht, es gibt für alles einen gratis Online-Service. Kannst auch so, das finde ich gut. Ich glaube, dann verschwinden alle meine Daten irgendwo in den Weiten des Internets.
Ja.
Aber prinzipiell kann man so gratis Faxe versenden.
Krank. Ja, ich versende direkt danach mal ein paar Faxe nach diesem Podcast.
Das ist ja was noch so wertvolle Kommunikation ist.
Ja, wirklich, oder? apropos wertvolle Kommunikation.
Sehr guter Übergang.
Ja, ne? Dankeschön. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich gefreut hast, Teil dieses Podcasts zu sein.
Und tatsächlich hast du, das hat auch eine Rolle gespielt, nein, das hat nur eine kleine Rolle gespielt, aber du hast getwittert, glaube ich, oder zumindest irgendwo im Internet geschrieben, dass du mal Bahn-Ehrenmitglied werden möchtest.
Ich will Weltmeister im Bahnfahren werden.
Weltmeister genau. Im Bahnfahren hast du geschrieben.
Es geht mir da schon um Leistung. Kein Ehrenmitglied, sondern ich möchte das mir mit Leistung verdienen, ein wertvolles Mitglied der Bahn-Community zu werden. Und ich strenge mich auch wirklich an.
Ja, ich merke das. Also du hast zum Beispiel letztens... Das fand ich wirklich auch bereichernd, muss ich sagen. Da habe ich seitdem häufiger drüber nachgedacht, als ich in der Bahn auf dem Klo war. Schön, oder? Da denke ich an dich. Und zwar hast du gepostet, dass es so in der Bahn auf dem Klo, auf den Toiletten, gibt es ja diese kleinen Blumensträuße, die so an die Fenster geklebt sind, als würde da so ein Blumenstrauß stehen. Wie viele davon Versionen gibt es?
Ich glaube, ich habe da schlecht recherchiert. Es gibt mindestens 6 bis 7. Mhm. Und es gibt wohl auch so Bahnmodelle, aber die sind nur in Süddeutschland, wo es in den ÖBB, österreichische Bahnbereich, übergeht. Da sind die ganzen Klos mit so Blumen ausgeklebt, komplett.
Ach, das Ganze?
Das Ganze,
okay,
wirklich
das
überall.
Okay, das natürlich auch nochmal.
Und das liegt wohl daran, das habe ich auch gelernt, dass man das Bahnklo weniger verwüstet, wenn das so Deko ist, weil man sich dann eher zu Hause fühlt.
Ja?
Ja.
Aber also das sieht jetzt in den Toiletten nicht so oft so aus.
Ja, aber vielleicht, aber stell dir vor, wie schlimm es wäre ohne die Dekos.
Ja.
Und ich habe das adaptiert für mein eigenes Klo und habe so ein Fischernetz mit so Muscheln aufgehängt, damit es ein bisschen maritim aussieht. Und seitdem ist das Klo doch deutlich heimischer geworden. Und ist viel schöner geworden.
Aber du liebst Bahnfahren auch so, oder?
Ich liebe Bahnfahren. Also es klingt jetzt natürlich, ich bin in einem DB-Podcast.
Du bist in einem DB-Podcast.
Was soll ich sagen?
Ja, wir spielen mit offenen Karten.
Ja, wir spielen mit offenen Karten. Ich mag aber Bahnfahren wirklich. Ich habe bis 2020 bin ich relativ viel Auto gefahren, weil ich halt vom Dorf komme und es so die einzige Möglichkeit war, der Provinz zu entfliehen. Und dann hat man dieses Auto sich von seinen Ersparnissen gekauft und irgendwann bin ich dann in die Stadt gezogen und habe es eigentlich nicht mehr gebraucht, aber bin dann noch so zu meinen Eltern gependelt, von Bielefeld nach Nürnberg zurück und so weiter. Und irgendwann habe ich dieses Auto dann abgegeben und seitdem bin ich wirklich so Hardcore-Bahnfahrer. Und fahr viel zwischen Berlin und Köln hin und her.
Klar.
Und
du wohnst in Berlin, arbeitest in Köln
Berlin,
unter anderem.
Genau. Mhm. Und ich habe so ein gewisses, immer wenn jemand Witze über die Bahn macht, habe ich das Bedürfnis, das zu verteidigen, als ob ich dem Konzern gehören würde.
Wirklich?
Also natürlich kann man tausend...
Aber hast du nicht auch selbst schon Witze gemacht?
Ja, aber ich mache das aus liebevoller Zuneigung.
Okay. Das eher ist wie so ein freches Kind oder so.
Ja, genau. Nee,
Man selber darf sich über die Schwester lustig machen, aber andere nicht.
So ist es nämlich. Weil ich glaube, so im Grunde ihres Herzens ist auch die Deutsche Bahn liebenswert und will nur unser Bestes. Aber es ist halt ein Großkonzern und dann verliert sich der ein oder andere menschliche Aspekt dann doch ganz gerne mal.
Ja, verstehe ich. Du, wir fahren ja heute tatsächlich eine Strecke, die wir Thema mit offenen Karten spielen, können wir auch da machen. Einfach nur zu fahren, damit wir miteinander reden können. Also du hast dir einen Ort ausgesucht, wo wir heute hinfahren. Wolltest erst zum Karls Erdbeerhof.
Ja.
Und jetzt fahren wir und das finde ich tatsächlich, das hast du gut gemacht. Du bist der Typ, der für Humor und für lustige Gags steht. Und tatsächlich der Ort, wo wir hinfahren, als ich das gelesen habe, musste ich schon über den Ort lachen. Und zwar fahren wir zum Beelitz-Hallstätten. Heute gemeinsam.
Du bist ja in Berlin aufgewachsen, wenn ich das richtig aus unserem Vorgespräch entzogen habe. Hast du da irgendeine größere Bindung zu dem Ort?
Ja, habe ich. Also ich war noch nie da, aber tatsächlich war Beelitz-Hallstätten immer sowas, so mit 14 oder so, wo man so, oder 13, wo man auf YouTube hing, um sich irgendwie so lustige, gruselige Videos und was auch immer angeguckt hat oder so Compilations. Da war Beelitz-Hallstätten immer der Ort, wo man sich so von erzählt hat und so, kennst du die Beelitz-Hallstätten? Da gibt's Gespenster und da spukt's und da ist es mega gruselig und waren dann so die Geschichten, die man sich erzählt hat als Kind, wo man dann so nachts im Bett lag und so war, oh mein Gott, warum gibt's diesen Ort? Das ist mega gruselig. Und eigentlich ist es ja einfach nur ein ehemaliges Krankenhaus. Mit einer mega krassen Geschichte auch dahinter. Aber tatsächlich war das einfach sowas, das hat man sich als Kinder erzählt in Berlin, um sich gegenseitig Angst davon zu machen. Und es gibt ja auch tausende so Galileo-Beiträge mit so Gespensterjägern, Geisterjägern, die dann da so langlaufen. Und dann, es wurde halt immer gesagt, da spukt so Beelitz-Hallstätten, die Horrorstätten. Und es sieht ja auch mega scary aus. Also
ich muss ehrlich sagen, dass meine Verbindung zu Beelitz eine ganz andere ist.
Echt?
Ja, natürlich. Spargel und Erdbeeren.
Okay.
Und ich dachte, das würde so stellvertretend stehen für meine Heimat, nämlich Nürnberg-Knoblauchsland. Und halt jetzt Spargel in der Nähe von Berlin. Und wir stehen ja auch am Beginn der Spargelsaison.
Ja.
Der, der fünften Jahreszeit. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass wir nochmal so vorglühen auf die Spargelsaison im Zug nach Beelitz.
Ja, witzig, was wir für verschiedene Assoziationen mit diesem Ort haben.
Ja, Spargel ist ja auch ein großer Teil Grusel in sehr vielen Dimensionen. Deshalb passt es eigentlich ganz gut zueinander, glaube ich.
Ja, voll. Aber hast du dich mal mit den Beelitz-Heilstätten auseinandergesetzt?
Ja, ich erinnere mich an so Lost Place
Videos. Sowas, ja.
Aber ich bin ein unglaublicher Angsthase und kann sowas überhaupt nicht anschauen.
Ja, ich auch. Ich denke dann auch, also eigentlich glaube ich nicht an Gespenster oder an Geister oder so, aber setz mich vor einen Galileo-Beitrag, wo es so Geisterjäger gibt und die haben dann irgendwas gesehen und dann bin ich so, scheiße, gibt's doch.
Ich frage mich bei so Geistern immer, also wenn es sie gibt, warum sind die dann so in Beelitz? Können die nicht überall sein?
Ja.
Das nervt mich ein bisschen. Weil warum natürlich sind die angepisst, wenn die ganze Zeit in Beelitz abhängen.
Ja. No offense to Beelitz. Vor allem in so einem alten Krankenhaus, das ist ja so ein Riesenareal da.
Das schlägt auf die Stimmung.
Ja, und es sieht ja auch einfach so krass aus. Ich habe mir das gerade extra nochmal angeguckt, weil das den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, halt komplett kaputt ist. Und was auch voll interessant ist, ist, dass Hitler damals dort in Behandlung war als Soldat, als er aus dem Ersten Weltkrieg kam.
Wow.
Und später auch Wladimir Putin, weil es dann später, nach dem Zweiten Weltkrieg, war es russisches Krankenhaus.
Ja, na klar.
Und es ist total heftig, wenn man sich das mal so
das
überlegt,
oder? Das ist ein historischer Ort.
Ja, ist es wirklich.
Das ist ja unfassbar.
Ja.
Okay, was für eine schlaue Wahl von mir.
Ja, wirklich.
Mal wieder am Puls der Zeitgeschichte.
Es ist ein guter Ort, um da mal einen Ausflug hinzumachen. Aber ich finde, das sind dann auch so Orte, wo man sich denkt, krass, also ich wohne in Berlin, du wohnst ja auch in Berlin. So, das ist so nah bei uns dran. Und da ist halt dieses Riesenkrankenhaus, das hat so viel Geschichte in sich. Das ist halt immer noch kaputt vom Zweiten und vom Ersten Weltkrieg. Also ist schon, ist doch heftig,
schon,
oder?
Schon länger nicht mehr renoviert worden.
Ja, schon länger nicht mehr.
Aber... Ja, ich wollte, also wie gesagt, ich wollte eigentlich zu Karls Erdbeerhof.
Ja.
Und Karls Erdbeerhof hat nichts von dieser historischen, nichts von diesem historischen Gewicht, sondern eher halt Achterbahnen, die aussehen wie Erdbeeren. Und so
Haben die so Achterbahnen? Ich war da noch nie.
Ich spreche jetzt fürs Fernerholungsgebiet, Naherholungsgebiet Berlin.
Ja.
Karls Erdbeerhof ist im Vergleich zu den Beelitzer Heilstätten der Place, der mehr lost ist.
Okay.
Es ist lebendiger, aber deutlich gruseliger.
Mhm.
Es gibt diesen Erlebnispark da, bei dem man keinen Eintritt zahlen muss, aber für jedes einzelne Fahrgeschäft muss man natürlich zahlen.
Ja.
Und es gibt eine Achterbahn, die so, da ist mal ein Kartoffelchip, der kommt aus der Erde als Kartoffel, wird gewaschen, geschält und landet dann so im Frittierfett.
Nein!
Es ist wirklich ein großartiger Ort, den ich allen empfehlen kann.
Das klingt genial.
Macht es irgendwann mal, wenn so nicht Wochenende ist, wenn man so vormittags da unbeschwert hin kann. Und einfach mal auf sich wirken lassen, wie unglaublich viele Erdbeerprodukte es gibt. Erdbeerbratwurst, Erdbeersenf,
Erdbeerbratwurst wie jetzt? Also
ja, willkommen in Deutschland.
Aber isst die dann aus Erdbeeren?
Die ist
oder?
So rosa und ja.
Okay. Hey, geil.
Ja,
also Ausflugstipps mit El Hotzo und Cyber Humsi. Finde ich gut. Nicht schlecht. Ich meine, während Corona sucht man ja auch immer mal wieder nach coolen Orten in Deutschland, wo man Urlaub machen kann.
Also,
wenn man was erleben kann.
Und dafür ist die Bahn, hallo DB-Mobil-Podcast, großartiger...
Du musst jetzt hier aufhören mit dieser Werbestimme. Das ist überhaupt nicht angebracht.
Die Bahn. Ich möchte ganz im Ernst, es gibt so wenige Unternehmen, für die ich jemals Werbung machen würde.
Ja.
Und die Bahn gehört dazu.
Okay.
Nehmt mich unter Vertrag.
Tüten wir hier
ich
nach allen.
Ich bin ein extrem teuer, aber ich würde das machen.
Okay. Ab jetzt möchte ich, dass wir darüber nicht mehr sprechen, weil jetzt wird es unangenehm. Aber du hast ja schon angesprochen, dass du eigentlich aus dem Dorf kommst, auch ein sehr kleines Dorf mit, ich glaube,
120 Einwohner.
120?
Wahrscheinlich mittlerweile 100, okay. Die Pandemie hat zugeschlagen.
Oh.
Das war ein Downer-Gag, sorry.
Ja. Mit 120 oder weniger Leuten, die da leben. Und ist das sowas, wo du auch häufig dann mit der Bahn zum Beispiel zurück nach Hause fährst? Also wie häufig fährst du dahin?
Also ich würde sagen, einmal pro Quartal fahre ich mal nach Hause. Zu meinen Eltern selbst, ins Elternhaus komme ich mit der Bahn nicht. Also der nächste ICE-Bahnhof ist eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Und der nächste Regionalbahnhof ist auch 15 Kilometer weg und wird auch nicht von der Bahn betrieben. Das heißt, da ist man dann wohl oder übel doch aufs Auto angewiesen. Aber ansonsten manchmal ist Deutschland ganz, ganz klein. Tatsächlich dank ICE von Berlin nach München. Und dann sind es so 2-3 Stunden. Und dann lohnt es sich für mich nicht mal richtig, die Jacke auszuziehen, leider. Aber ja, eigentlich jedes Mal, wenn ich Berlin auch nur ansatzweise verlassen möchte, bin ich auf die Bahn angewiesen, im Guten wie im Schlechten.
Aber fährst du denn gerne dann nach Hause? Also ist das was, was du gerne machst? Oder ist das so einmal im Quartal der Pflichtbesuch zu Hause?
Ich glaube, das ist so eine 50-50-Sache, die erheblich einfacher geworden ist, seitdem meine Eltern einen Hund haben. Hm. Weil dann hat man zumindest, selbst wenn der Besuch nicht so gut ist, hat man den Hund, auf den man sich freuen kann. Aber ich will jetzt auch nicht der ich hasse meine Eltern Millennial sein. Ich bin da eigentlich ganz gerne und manchmal ist es sehr, sehr schön, da hinzukommen, weil es sich so, ja, meine Asthma-Lunge zum Beispiel freut sich sehr darüber, nicht die passive Packung Zigaretten einzuatmen, die ich in Berlin einatme jeden Tag. Ich fahre sehr gern zu meinen Eltern, glaube ich, unterm Strich.
Ich finde das immer voll interessant, dass es tatsächlich ja dann doch in Deutschland so innerhalb von diesem Land so verschiedene Mentalitäten gibt. Also es ist ja schon unterschiedlich, ob du irgendwie, also ich habe zum Beispiel einerseits bei meiner deutschen Familie norddeutsche Verwandten, aber auch Berliner und Sachsen und so weiter, und wie da, du dann doch überall, auch wenn du dann am Essenstisch sitzt, irgendwie einen anderen Vibe hast. Also die Norddeutschen, die sitzen sich gegenüber, sagen nix, und dann werden irgendwann so richtig krasse Witze gemacht und du bist so, wow, wo kommt dieser Humor her? Wie ist es bei dir am Esstisch?
Hot Take Alarm.
Ja.
Ich glaube, die Mentalitäten innerhalb Deutschlands sind null unterschiedlich, weil jede Region brüstet sich so damit, dass man eigentlich nach außen unfreundlich ist, aber wenn man sie kennenlernt, sind sie dann ganz warm und freundlich. Das ist in Ostwestfalen so. Das ist
Glaubst du zum Beispiel in Köln bin ich so, die sind einfach alle richtig nett?
Ja, das ist das Umgedrehte. Städte sind was anderes, glaube ich. Okay. Aber so gerade so Norddeutschland ist das Klischee schweigsam, aber nett. Ostwestfalen, Klischee, schweigsam, aber nett.
Ich glaube,
Franken, Klischee, schweigsam, aber nett.
Ja.
Ich glaube, das sollte man aufhören, das so als regionale Besonderheit. Das ist so regional besonders wie Bratwurst in Deutschland.
Glaubst du wirklich?
Ja, ich bin da relativ sicher.
Ich weiß nicht so ganz.
Deutsche
also ich will jetzt nicht hier die Person sein, die hier irgendwie Lokalpatriotismus oder so, darum geht's mir nicht, sondern dass mir das immer aufgefallen ist, auch früher, wenn ich irgendwie, also ich komme ja irgendwie aus einer Familie, wo zwei Kulturen zusammenkommen und wenn ich dann von Freunden oder Freundinnenfamilien zu Hause besuche, wo ich so merke, okay, da ist jetzt der Vibe doch ein bisschen anders und wo man merkt, okay, hier gibt's irgendwie andere Bräuche oder was auch immer. Also, aber klar.
Das stimmt definitiv, aber ich glaube, diese Erzählung von schweigsam, aber nett und freundlich, wenn man sie richtig kennenlernt, das ist, glaube ich, einfach so verbreitet und jeder feiert sich dafür, dass es so wäre.
Es klingt ja auch gut.
Es klingt auch gut, es klingt so ein bisschen mysteriös,
und
ein bisschen nach tiefer Westen der USA und man erschießt sich zwar, wenn man aufs feindliche Grundstück kommt, aber ist dann doch nett.
Es klingt wirklich nach tiefer Westen der USA.
Ich glaube, das ist gar nicht so besonders.
Okay, dann abgesehen von den Besonderheiten, wie ist es bei dir zu Hause am Esstisch? Wie ist deine Familie drauf? Wie unterhaltet ihr euch miteinander?
Meine Familie leidet unter dem viele Familien leiden, nämlich so einer gewissen Scheu, sich tatsächlich miteinander zu unterhalten, aber trotzdem viel miteinander zu reden. Also es gibt dann immer so dominante Gesprächsthemen mit meinem Vater über Fußball, mit meiner Mutter über alles andere, was so auf der Welt passiert. Und das alles passiert immer auf so einer gewissen Gag-Ebene. Wir machen uns ein bisschen übereinander lustig. Wir sind auch sehr hart und gemein zueinander, aber es ist eigentlich liebevoll gemeint. Und manchmal kommt es dann in den falschen Hals und dann streitet man sich miteinander. Und ich glaube, gerade in meiner Familie wird das meiste, was so bewegt und das meiste, was so tatsächlich auf einer emotionalen Ebene stattfindet, nicht angesprochen. Und deshalb, das zieht sich durch mein gesamtes Leben, dass ich unglaubliche Angst habe vor dem, was Menschen über mich denken, aber nicht wirklich sagen. Und ich interpretiere dann auch jetzt in dich zum Beispiel, in jede Wortwahl, in jedes Augenzucken, eine gigantische Gefühlswelt rein, die meistens gar nicht da ist. Aber ich wurde diesbezüglich wirklich von meinem Umgang in der Familie, glaube ich, ein bisschen fürs Leben geschädigt.
Weil so viel nicht ausgesprochen wurde.
Ja, weil es immer so im Unklaren ist und immer, nee, das passt schon, das ist alles okay. Und man muss 60 Mal nachfragen und dann kommt irgendwann mal, ja, es ist doch irgendwas.
Oh, also so ein bisschen so dieses so Meme, wenn man fragt, so hey, ist alles okay? Und dann so ja und dann Typing und dann kommt so ein mega langer Block Nachricht. Also ein bisschen so, nee, ist überhaupt gar nichts okay und was war das gestern und vorgestern und letzte Woche? Und so, also man braucht nur einmal stupsen und dann explodiert.
Genau, aber man muss 30 Mal stupsen, bis es explodiert.
Aber warum glaubst du, ist das so?
Ich glaube, ich will jetzt nicht zu küchenpsychologisch hier einsteigen, aber Das ist, glaube ich, so eine Eigenart, die sich so ein bisschen durch eine Familie ziehen kann, wenn irgendwer mal damit beginnt. Und man immer so, man sich eigentlich einander liebt und nie irgendwie jemandem Stress machen möchte, aber durch dieses Zurückhalten einzelner Streitpunkte das alles viel schlimmer macht, als es eigentlich sein müsste.
Und bist du auch so, dass du anderen keinen Stress machen willst und das Verhalten sich so ein bisschen wiederholt? Also, dass Leute dich auch 30 Mal fragen, was ist denn jetzt Sebastian? Sag doch mal.
Ja, natürlich. Ich bin exakt genauso.
Okay.
Und ich führe diese Tradition fort und versuche manchmal ein bisschen rauszubrechen, indem ich so direkt frage und direkt sage, was los ist. Aber das passiert so einmal im Monat. Ich bin da genauso schrecklich, wie meine Familie es ist. Was falsch ist. Ich könnte mir, glaube ich, das Leben einfacher machen. Aber ansonsten sind die Tischgespräche mit und bei meinen Eltern sehr warm und sehr nett und ich glaube, man kann sich da sehr einfach wohlfühlen.
Und trotzdem hat Humor da eine große Rolle gespielt, also auch so ein bisschen, um so Gefühle zu kaschieren?
So. Definitiv.
Ja.
Und auch, um sowas zu reden zu haben, glaube ich. Weil Vater berufstätig, Mutter berufstätig und drei Kinder in der Schule, das ist halt irgendwie so etwas, was da stellt sich ein Alltagstrott einfach ein und nicht jeder Arbeitstag, nicht jeder Schultag ist eine große Beredung wert. Und so das eindeutigste Zeichen, dass
das
man sich
war unser.
Ja!
Da kommt unser Zug. Also das ist mir noch nie aufgefallen mit dem Hupen.
Ja, vielleicht ist es für uns heute.
Ja, weil die wissen, dass wir hier heute einen Podcast aufnehmen. Oh,
Schade. Okay,
dann müssen wir jetzt mal an der Leine von unserem Tonmann versuchen, in den Zug einzusteigen, ohne hinzufallen.
Suchen wir uns jetzt irgendein Abteil oder wie sieht es aus?
Steigen wir hier ein oder?
Moment mal, sitzen wir in der ersten Klasse in der Regionalbahn.
Wusste ich gar nicht, dass es das gibt.
Ich weiß, dass es das gibt und ich finde es schlecht, aber okay.
Ich fühle mich wie ein Hund.
Ja, und also genauso fühlen sich Hunde in Zügen. Es ist so, man weiß nicht genau, man ist abhängig von jemandem, es ist eine ungewohnte Situation.
Du bist an der Leine,
es ist laut.
Es ist stressig, du schwitzt.
Ja.
Verspätet?
Ein bisschen, oder? Okay, diese Verspätungsanzeigen an Bahnhöfen sind für mich die spannendste Verwendung der deutschen Sprache. Weil das ist diese automatische Stimme, die das so langsam vorliest. So ICE 275 nach Köln Hauptbahnhof. Und dann bist du so, jetzt kann alles passieren. Die Spannung ist maximal. Dein ganzer Tag ist jetzt abhängig von der nächsten Silbe.
Ja.
Heute 3 Minuten verspätet. Und so, ja, okay, danke. Da hätte ich mir den Herzinfarkt sparen können.
Das kann halt immer alles bedeuten. Ne? Guck mal, wir haben eine kleine Süßigkeiten-Tüte bekommen. Ich weiß nicht, ob da was für dich dabei ist. Aber
warte mal.
Kannst ja, guck doch mal rein. Guck mal rein.
Fein. Das ist so kindergeburtstagmäßig.
Ja, ja, genau. Es ist auch so eine, wie nennt man das, so eine bunte Tüte.
Ja.
Ja. Wir sind früher immer nach der Schule, unser der Späti da, der Kiosk, der hieß König. Warum auch immer König, dann sind wir immer danach zu König gegangen. Mit 50 Cent das Optimalste, also das meiste rausholen, was du mit 50 Cent rausholen kannst. Und da war ja auch diese Zeit, wo man so Nudeln dann so roh gegessen hat und so.
Also, das war etwas.
Was war das so? Also so.
Du bist die Generation Stadtjugend, über die ich immer so im Internet gelesen habe. So auf 2012 auf Weiß oder so.
Und
so.
Ja.
Ja, die essen jetzt Yum-Yum-Nudeln aus der Tüte.
Gab es da Weißartikel drüber?
Ja, also sicher. Ich weiß nicht, wo ich sonst. Weiß war für mich damals die Stadt.
Ja, ja, okay.
Und das heißt, das hat man damals schon mal seit 10 Jahren gemacht. Und das fand ich so eine Parallelwelt. Krass, ja.
Weil, also ihr seid offensichtlich nicht zum Späti nach der
Nein,
Schule gegangen.
Nein, also es gibt halt in dem Ort, in dem ich zur Schule ins Gymnasium gegangen bin, gab es halt einen Aldi und einen Rewe. Und das war's. Und es gibt keine Kiosks, wo ich herkomme. Den ersten Kiosk so richtig habe ich in Bielefeld gesehen, weil in Nürnberg und Erlangen gibt es sowas natürlich auch nicht, weil alle Läden um 20 Uhr zumachen müssen und dann gibt es nur Tankstellen. Mein Späti war eine Tankstelle.
Eine Tankstelle. Und was habt ihr euch da geholt nach der Schule oder
also,
in der Pause?
Es gab an meiner Schule einen Pausenverkauf, der so die klassisch bayerischen Bauarbeiter-Mahlzeiten verkauft hat, so ein Leberkäsebrötchen oder so, was natürlich sehr deftig ist.
Ja.
Aber so Tankstelle mit so einem Euro gab es immer so ein Kaktuseis, was ich bis heute großartig finde.
Ja, Klassiker.
Und wenn man so ein bisschen draufgelegt hat, gab es natürlich noch die breite Auswahl der erwachsenen Eissorten, so Magnum, was ich mich bis heute nicht traue zu essen, weil das für mich zu erwachsen ist.
Wirklich?
Ich finde, Magnum ist etwas, was, das muss man sich gönnen und da muss man irgendwas für tun, damit man sich das gönnen kann. Und das habe ich bisher noch nicht geschafft.
Vielleicht heute nach dem Podcast.
Vielleicht.
Weil da, also da kannst du dir schon mal was gönnen, nachdem du hier einen Tag lang wie ein Hund lang gelaufen bist.
Hat dein Vater auch gerne dieses Eiscreme-Sandwich gegessen?
Ich glaube nicht. Warum ist das ein Vaterding?
Für mich ist das ein hundertprozentiges Vaterding. So dieses,
ja?
Weil es ist ja auch nicht so dieses Eis lecken oder essen, sondern du beißt einfach.
Das ist so männlich, ne?
Das ist richtig männlich und es friert dir auch das gesamte Gehirn. Das ist für mich sehr männlich.
Ja, nee, aber was ich auch erst neu gelernt habe, ist, dass dieses, wie heißen das, dieses, oh, es gibt dieses eine, das wird auch so als das deutsche Klassiker-Eis.
Eiskonfekt? Dieses.
Nee, dieses, wie heißen das, war mit V. Oh, das ist so eine Rolle und das schneidest du dann so und das ist auch mit so einer Sahneschicht.
Wie
heißt denn das? Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Ich reiche
also
nach.
So eine Eisbombe-Type Beef.
Ja, genau, so wie so ein Kuchen aus.
Eistorte.
Ja.
Wie irgendwas.
Ach, egal.
Ja.
Ja, ist immer super, wenn man dann so eine Geschichte erzählen will und nicht das.
Das
nicht
ist
weiß.
Okay.
Ja. Naja, egal.
Eistorte verbinde ich sehr mit meinem Opa.
Ja.
Und einem Ort, in dem so ein ähnliches Klima herrscht wie in einem Regionalzug, nämlich so dem Wintergarten, den er sich so irgendwann mal an sein Haus gebaut hat. Und der hat sich auch in der Sonne immer so aufgeheizt, auch im Winter. Und dann hatte es da drinnen 35 Grad, auch wenn es draußen 5 Grad hatte. Und dann gab es dann immer so diese Tortenböden aus Biskuitteig aus dem Supermarkt mit so sehr viel von diesem Gelatinenschleim. Tortenguss.
Ja.
Und so Ananas aus der Dose. Und davon wurde mir immer so schlecht in dieser Hitze. Ich glaube, die gesundheitlichen Schäden davon trage ich bis heute in mir. Ich glaube, ohne diesen Raum hätte ich nie Asthma bekommen.
Ja, und dieses Dorf, in dem du aufgewachsen bist, ein fränkisches Dorf, auch weil wir haben schon ein bisschen so unbewusst diesen Kontrast aufgemacht, so ich bin hier das Berliner Stadtkind. Mir fällt da auf, weil ich das einfach gar nicht kenne, dass ich häufig auch unterschätze in so einem fränkischen Dorf, was da zum Beispiel auch das Christentum oder grundsätzlich Religion für eine Rolle spielt. Kannst du das mal irgendwie mich da mal so mitnehmen, wie sich das damals gezeigt hat in diesem Dorf? Also inwiefern war das davon geprägt und wo hast du das so gesehen im Alltag?
Der einzige Jugend Verein, jetzt in ganz großen Anführungszeichen, war halt die evangelische Kirche im Nachbarort. Der Nachbarort ist so 500 Einwohner. Für mich eine Stadt. Also, wenn man dahin geht, fährt man in die Stadt. Also die Möglichkeiten, seine Zeit nach der Schule zu verbringen, waren halt Fußballverein oder halt diese evangelische Kirche. Und das war schon sehr so, also ich war da nie drin, weil meine Eltern keine großen, nicht groß kirchlich gläubig sind. Aber so im Dorf war das schon eine große Sache. Gerade als meine Oma noch lebte, kam sie jeden Sonntag aus der Kirche, hat sich an den Mittagstisch gesetzt und hat halt erzählt, wer dieses Mal in der Kirche war, wer nicht. Und hatte auch den gesamten Gossip aus dem ganzen Dorf über Menschen, die keiner von uns kannte am Tisch, aber sie wusste, dass die fremdgehen, sich scheiden lassen. Der Storch ist Kummer, die bekommen ein Kind.
Ja.
Das war ein großer sozialer Faktor.
Also ging es dann viel so um Sünden?
Nicht mal so sehr, weil ich glaube,
also Fremdgehen und sowas ist ja schon.
Aber das ist ja so Gossip. Das war nicht so richtig sündig und das macht man nicht, sondern es war halt so, halt so Gossip einfach. Das war die große Gossip-Plattform meiner Oma. Und
die Kirche
hat auch eine große Rolle gespielt, so im Freundeskreis meiner Eltern. Die waren dann teils kirchlich sehr engagiert und organisiert. Und es war dann immer so Familie Hotz kann da auch mal öfter in die Kirche gehen. Aber nie, dass es wirklich schlimm wurde. Ich weiß aber, dass es dramatische Auswirkungen gab, dass da Leute aus Familien verstoßen worden sind im erweitersten Freundeskreis meiner Familie, weil sie sich haben scheiden lassen oder weil sie aus der Kirche ausgetreten sind. Und das ist schon ein sehr, sehr großer sozialer Druck, ohne dass diese Menschen wirklich so christlich in Anführungszeichen leben, sondern das ist halt einfach nur so, Mobbing, aber auf einer institutionalisierten Ebene. Scheiße, einmal, wenn ich ein schlaues Wort sagen möchte. Kirche, Fußball und die Freiwillige Feuerwehr, die großen drei im Leben im Dorf in Franken. Und ich glaube, es zieht sich durch viele Dörfer aus Süddeutschland durch.
Und in, also wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, war für mich Religion immer was, gerade so als Teenager, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, war das so, damit wollte ich gar nichts zu tun haben. Weil das ist ja etwas, was einen, vor allem als Teenager, wenn du in der Entwicklung bist und dich ausprobieren willst, was dich erstmal so grundlegend einschränkt. Ja. Also so nimmt man das zumindest wahr. Trotzdem habe ich nicht in einem Ort oder so gelebt, wo das so dominant war. Wie war das denn für dich? Hat das auch irgendwie so eine Auswirkung darauf gehabt oder konntest du dich da ganz gut von frei machen?
Also ich muss ehrlich sagen, als ich so konfirmiert worden bin, das ist ja so ein, dann wird man zum Mann in der evangelischen Kirche, wenn man so ein bisschen was über, man sitzt so ein halbes Jahr in so einem weirden kirchlichen Unterricht, lernt irgendwie so ein paar Psalme auswendig, geht auf so Jugendfreizeiten, bei denen heimlich gesoffen wird. Weil was erwartet man, wenn man 14-Jährige irgendwo ins Schullandheim steckt? Ja. In dieser nachschulischen Aktivität hatte ich so das erste Mal als Teenager so richtig soziale Kontakte. Ich hatte nicht besonders viele Freunde und für mich war das cool, weil die waren alle so gezwungen, in der Region dahin zu gehen. Mhm. Und ich habe dann so das erste Mal Händchen gehalten in der Kirche.
Mhm. Krass, ja.
Das war schon, ich glaube, es hat viel von meiner Sexualität auch zerstört. Dass das
wirklich,
so,
ja?
Nein, das war ein Gag. Alles gut. Aber es ist schon weird, so sehr jugendliche Gefühle in Angesicht des Herrn zu haben.
Ja, deswegen. Also hätte mich jetzt nicht gewundert, hättest du das ernsthaft so gesagt.
Vielleicht. Ja. Lass uns noch mal in 10 Jahren drüber reden, wie sich das jetzt so entwickelt.
Ja.
Und, also eine wahnsinnig große Rolle, aber natürlich auch mit so einem Einzug erhalten der Popkultur und so. Mhm. Ich höre jetzt nur noch böse, schwarze Musik, so edgy Metal und bin eigentlich gegen Gott, weil das ist gemein. Mhm. Aber lass mich dann trotzdem konfirmieren. Mhm. Das hat eine große Rolle gespielt, aber es war immer so ein sehr peripher und sehr, eigentlich interessiert es mich nicht so sehr und ich nehme das nur so als entweder zum Händchen halten oder so als edgy Distinktionsmerkmal, dass ich böse bin mit meinen blonden Haaren.
Ja, will man ja auch als Teenie sein. Und dann hast du irgendwann rausgefunden, dass du auch dich zu Männern hin oder zu Jungs damals hingezogen fühlst, zu Männern.
Extrem unterdrückt natürlich.
Ja, okay, so. Also war das da noch gar nicht so.
Nein, auf keinen Fall, ich hätte das auch niemals gesagt. Ich glaube, ich war auch so durchschnittlich homophob damals.
Mhm. Klar.
Kirche, Freiwillige Feuerwehr, Fußball. Ich habe mit 14, 15 noch Fußball gespielt in der Mannschaft und es war natürlich so eine sehr angestrengte Heterosexualität, was jeder 14-Jährige schämt sich für seinen Körper und wir wurden so dazu angehalten, Jungs, duscht euch mal bitte nach dem Fußballtraining, hier ist eine Dusche. Und wir waren dann alle so sehr verschüchterte Jungs, die sich so für ihren Körper geschämt haben und so Blicke rübergeworfen haben, ob das denn halbwegs gesund bei mir selbst aussieht.
Ob bei den anderen auch
aussieht. Ist alles okay, weil man spricht da ja drüber niemals. Ja. Und gerade ich als pubertärer Spätstarter hatte dann natürlich so, ich habe da noch keine Haare, scheiße. Aber unser Trainer wollte natürlich, dass wir extrem harte Männer sind und hat dann immer möglichst harte Musik aufgelegt, bevor wir auf den Platz gehen. Also so, keine Ahnung, was hört man in Franken? Lass das Klischee mal laufen. Natürlich Böse Onkels.
Ah ja, Böse Onkels.
Böse
ja,
Onkels und Rammstein natürlich.
Okay.
Und viel an Rammstein ist sehr, sehr scheiße.
Ja.
Aber es gibt ein paar sehr explizite Songs über Sex mit Männern. Und einer davon heißt Mann gegen Mann. Und dann standen wir halt zu 15 verschüchterte Jungs, während dieser Song über schwulen Sex läuft, den mein Trainer offensichtlich nicht verstanden hat.
Ja,
und daran muss ich sehr oft denken. Who knows? Vielleicht hat es da gestartet. Aber so ein richtiges Akzeptieren dessen, dass ich Männer hot fände und auch auf Männer stehe und auch mit Männern schlafe, das kam erst später, als ich so weit weg von Kirche und von Jugendfußball und von all den Leuten war, mit denen ich so in der Schule zu tun hatte.
Also halt schon, hat das schon einen Einfluss auf die Sexualität.
Ich glaube, meine Eltern haben sehr oft gepredigt, dass es vollkommen okay wäre, wenn ich, wenn ich schwul wäre.
Ja.
Vielleicht haben sie was gemerkt vor mir. Und haben sehr oft gesagt, hey, das ist alles gut, kannst mit uns über alles reden, aber bitte tu es nicht.
Lass uns lieber Witze drüber machen.
Du kannst über alles reden, aber bitte nicht, bitte nicht. Ich glaube, vielleicht hat es unbewusst eine Rolle gespielt. Ich muss aber ehrlich sagen, weder Kirche noch Feuerwehr noch Fußball haben mich da, glaube ich, so wirklich eingeschränkt. Was mich da eingeschränkt hat, war, glaube ich, ich selbst, weil ich so mich erinnern kann, dass ich extreme Angst hatte, weil ich bin der Weirdo in der Klasse, ich bin der Dicke in der Klasse, ich bin das Theaterkid und der, der immer im Deutschunterricht so die Gedichte so affektiert vorträgt. Bitte lass mich jetzt nicht auch noch auf Männer stehen. Ich habe genug, worum ich mich kümmern muss.
Oh mein Gott, ich war auch das Theaterkind und ich war auch die, die sich im Deutschunterricht viel zu sehr angestrengt hat und unbedingt ihren Text vorlesen wollte, den sie am Wochenende freiwillig geschrieben hat. Und es war einfach nur peinlich. Schön. Oh mein Gott.
Ich habe mal ein Physikreferat mit einem Gedicht begonnen, das ich auswendig gelernt habe. Und Mobbing ist schlecht und Mobbing hat viel in meinem Leben zerstört, aber dafür gemobbt zu werden, habe ich verdient. Ich sag's, wie es ist.
Aber irgendwie hatte ich das ja auch, also dann, ich weiß nicht, als ich habe immer das Gefühl, in der Schule früher war es mega uncool, also ich war auch eher das weirde Kind und auch eher der Nerd, aber irgendwie merkt man dann doch aus der Erwachsenenperspektive, das macht natürlich das, was dann in der Schule war und wofür man gemobbt wurde, nicht mehr wett. Aber merkt man irgendwie, als Erwachsener gibt es sowas nicht mehr so richtig, so ein Nerd zu sein, oder? Also es kommt auch ein bisschen drauf an, aber ich meine zum Beispiel mit dem Job, den du jetzt hast, auch als Comedy-Autor und so, irgendwie kann man dann dieses Nerd sein, was einen früher zum Außenseiter gemacht hat, dann doch zum Beruf machen und doch auch damit etwas machen, mit diesem Wissen, was man sich irgendwie als übermotivierter Teenager angeeignet hat. Oder nicht?
Also ich finde, die sozialen Zwänge und diese Mobbingstrukturen verändern sich halt. Und die gibt's halt in jedem Büro, egal ob ich das bei Siemens ist. Da wurde ich gemobbt, wenn ich, oder so verarscht, wenn ich rosa Schuhe anhatte. Also der Schwuchtel kommt wieder rein.
Also nur auf Basis von rosa Schuhen ist schon auch sehr lame.
Aber es muss irgendwie muss man seinen Berufsalltag, glaube ich, ein bisschen aufhellen, wenn man... wenn man in diesem Büro sitzt. Und jetzt, wenn ich so in der Redaktion arbeite oder wo auch immer, dann gibt es immer noch Dinge, über die sich lustig gemacht wird. Also natürlich sind das alles weirde Künstler-Kids, die dann da sitzen und sich irgendwas ausdenken und die sind alles sehr angenehme Menschen. Aber dann wird sich halt über anderes lustig gemacht. So, der oder die hat eine Aldi-Werbung gemacht. PayPal in der Insta-Story beworben, peinlich. Das passiert ja trotzdem.
Aber das ist ja auch so ein bisschen normal. Das ist ja dann nicht mehr auf Basis dieses Weird- oder Anderssein, sondern eher, dass man sich eh halt über Leute im Internet lustig macht oder dass jeder Mensch gerne lästert. So.
Genau, aber es ist trotzdem der gleiche Mechanismus, glaube ich. Bloß, dass man halt andere Standards setzt innerhalb von einem Comedy-AutorInnenbüro.
Was ich so an dieser Comedy-Bubble, und das ist so ein bisschen meine romantische Vorstellung davon, deswegen hoffe ich, dass du mir sie jetzt nicht zerstörst. Ich war letztes Jahr 2 Monate in Köln und habe so ein bisschen in diese Comedy-Welt reingeschaut, weil mich die auch sehr fasziniert.
Ja.
Und ich hatte so eine These für mich, was ja das Krasse ist an Köln, ist, dass wirklich alle an einem Ort sind. Also ganz Comedy-Deutschland gefühlt ist an diesem Ort. Es ist viel kleiner als jeder andere Teil der Medienbranche. Also irgendwie, das denkt man, glaube ich, auch nach außen nicht. Sind es irgendwie auch die gefühlt die gleichen 5 Autoren, die für alle Sendungen schreiben. Alle kennen sich. Es ist wirklich wie in der perfekten Serie irgendwie. Du kommst dahin und alle sind irgendwie Comedy-Autoren.
Ja, das deutsche 30 Rock,
Es ist so krass, dann gehst du abends in eine Bar aus und dann sind da auch wirklich alle und man trifft sich überall spontan. Sowas kenne ich zum Beispiel aus Berlin natürlich auch gar nicht. Man trifft selten spontan Leute.
Das ist das Schöne an Berlin.
Ja, das ist das Schöne an Berlin und irgendwie fand ich es dann trotzdem sehr erfrischend in Köln. Und was so mein Gefühl manchmal ist, wie gesagt, dieses romantische Gefühl, dass dieses früher Theaterkind gewesen zu sein, früher das Uncoole, das Nerdkid gewesen zu sein, dass das alle so ein bisschen verbindet auf so eine schöne Art und dass alle so ein bisschen zusammen Nerds sind und vielleicht früher die Uncoolen waren. Und klar, jetzt sind sie irgendwie Narzissten und wollen auf Bühnen stehen und dafür Beifall, so das mal beiseite. Aber irgendwie sitzen alle so zusammen, sind komisch in einem Raum und machen Gags. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es meine zu romantische Vorstellung, aber das finde ich total schön daran.
Also meine Erfahrung deckt sich komplett damit. Also dass es eben diese seltsamen Kinder sind, die ein bisschen ausgestoßen sind und jetzt so die Coolness nachholen, die sie verpasst haben. Und ich bin auch der Meinung, dass man das Menschen manchmal anmerkt, wie sie so in ihrem Leben bisher behandelt worden sind, an ihrer Gangart. Das ist sehr, 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 sehr oberflächlich beurteilt. Aber wenn jemand so, es gibt so eine bestimmte Art sich zu bewegen, die zum Beispiel mich und Miguel zum Beispiel im Autorenzimmer verbindet, weil wir sehr, sehr vorsichtig uns bewegen, ein bisschen schusselig und extreme Angst haben, irgendwas falsch zu machen, wenn wir so fremde Menschen kennenlernen. Mhm. Deshalb war unser Gesprächseinstieg auch so ein bisschen hakelig, weil ich noch nicht wusste, wie das jetzt hier alles funktioniert und mich sehr unwohl gefühlt habe und gedacht habe, scheiße, wie redet man denn cool an einem Gleis im Hauptbahnhof.
Und siehst du, ich habe es zum Beispiel gar nicht als hakelig empfunden.
Oh, jetzt habe ich das nachträglich kaputt gemacht.
Aber gut, dass du mir jetzt nachhinein... Nein, Quatsch.
Nein,
du
alles
gut. Gar nicht fand... Weißt du, wo ich gerade bei der Gangart dran gedacht habe? Auch klassisch ist so, wenn man an die Schulzeit zurückdenkt und an irgendwie der Uncoole oder die Uncoole sein. Dieser Moment, bei mir war es immer so der Weg zur Schule, wo die coolen Kids schon draußen standen und geraucht haben. Mhm. Und da waren so lauter Grüppchen und du musst aber so lässig an dem vorbei in die Schule rein. Aber du hast dich nicht mit irgendwem verabredet, um zu zweit in die Schule zu gehen, sondern du gehst alleine rein und alle gucken, aber du willst so laufen, als würdest du ganz normal laufen und auf einmal fragst du dich, wie läuft man eigentlich normal? Kennst du das?
Ja, und ich hatte das vorhin. Wir haben uns ja vor dem Hamburger Bahnhof in Berlin getroffen und das Technikteam, das du dabei hast, hat mich da schon erwartet und ich musste so 200 Meter gefühlt auf die zulaufen. Und du hattest den Moment vorhin ja auch, dass wir so auf dich gewartet haben und so dich beobachtet haben, wie du näher kamst. Wie läuft man denn? Was
und ab
macht
dann
man
sagt
mit
man
Armen?
Hallo, wenn du vor allem von Weitem die Leute schon siehst. Rufst du dann schon so, ab wann sagt man, hi, hallo, und dann musst du dir ja gleich nochmal hallo sagen.
Ich habe dir so awkward zugewunken. Mhm, und mit dem linken Arm.
Ja.
So,
und ich bin immer der peinliche Mensch, der dann so richtig so in so einer großen Bewegung winkt und dann so ruft, hallo.
Ich versuche, in den Gag zu flüchten und mache so eine lächerliche kleine Winkbewegung, als ob wir so Marsmenschen wären, die sich begegnen. weil ich hoffe, dass man da so herumkurft, dass das unangenehm ist und gleich so, das ist ein Gag, komm, nehme ich mit.
Ja. Aber hat dir denn, nochmal um zu dieser Comedy-Bubble zurückzukommen, weil da kommst du ja nicht ursprünglich her, also du bist da ja irgendwie so ein bisschen aus Versehen gelandet.
Ja.
War das dann auch für dich so ein, um es jetzt mal ganz kitschig auszudrücken, so ein Moment des Nachhausekommens, also so dieses, geil, die sind hier so wie ich oder zumindest so ein bisschen und jetzt habe ich hier vielleicht meinen Platz gefunden, auch in der Berufswelt.
Ich habe jede Woche mindestens einen Moment, in dem ich so panische Angst habe, dass ich nicht gut genug dafür bin, dass ich da eigentlich keinen Platz habe, weil ich das nicht richtig gelernt habe, weil ich ja nur Tweets schreibe und dass ich überhaupt nicht da reinpasse und eigentlich viel zu bieder und langweilig bin dafür. Und ich traue mich ganz oft nicht, Ideen zu äußern, weil ich denke, das bin ja nur ich. Woher nehme ich mir das Selbstbewusstsein, da eine Idee zu äußern? Ich fühle mich in diesem Job 1000-mal wohler und es ist der absolute Traum, das Größte, was ich mir jemals hätte ausmalen können, dass ich mit kreativem Schreiben und Witze machen so meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und das einfach so meine Hauptbeschäftigung in 50, 60, 70 Stunden die Woche ist. Und ich liebe das wirklich über alles, aber es vergeht wirklich keine Woche, in der ich mir nicht einmal denke, wann finden die raus, dass ich das überhaupt nicht kann? Wann finden die raus, dass ich hier falsch bin? Das heißt,
naja, weil es gibt ja auch nicht so eine Ausbildung, die du machen kannst.
Ja,
so, ja, die anderen haben alle Comedy-Autor studiert oder so.
Ich finde schon, dass es so, also die anderen typischen Medienkarrieren sind ja nicht, ach ja, ich wurde irgendwann mal angeschrieben und dann wurde ich gefragt, ob ich da in den Praktikum kurz machen möchte, sondern die anderen Medienkarrieren sind so, ja, ich habe Medienkommunikation studiert 1992 und dann habe ich ein 6-jähriges Volontariat bei irgendeiner Kreiszeitung gemacht, bis ich endlich bei einem Radiosender eine Late-Night-Show mal machen durfte.
Die haben sich
durfte.
Das damals nämlich noch hart erarbeitet.
Ja.
Das ist nicht so wie bei dir, einfach ein paar Witze auf Twitter geschrieben und zack, ab ZDF Magazin Royal.
Ich finde, das ist eine andere, tatsächlich so ein bisschen eine Wertigkeit und wenn dann Leute erzählen, dass ich so richtig Staub gefressen haben und richtig beschissene Zeiten durchmachen mussten, bis sie dann so da ankamen, wo sie so hingehören. Und ich dann so erzähle, ja, ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht.
Und ich wollte das eigentlich gar nicht.
Ich wollte es schon, aber ich dachte halt, ich bin niemals gut genug dafür. Ja. Und bin dann so zufällig, seit 2 Jahren habe ich nur Glück. Ich habe seit 2 Jahren ausschließlich Glück. Und dem bin ich sehr misstrauisch gegenüber.
Und nimmst du dann auch also ich finde das so interessant, wie du das gerade beschrieben hast mit dem, es gibt ja schon irgendwie eine alte Schule und eine neue Schule. Und also vor allem, wenn man jetzt auf Comedy guckt, aber auch grundsätzlich in der Medienbranche oder auch im Journalismus, es gibt immer Leute, die irgendwie, es gibt immer die ältere Generation, die auf die jüngere guckt und sagt, hä, warum bewerbt ihr denn eure, keine Ahnung, eure journalistischen Beiträge auf Instagram? Also so ganz ganz flach. Sowas gibt es zum Beispiel. Oder dieses ganze Thema im Journalismus mit inwiefern darfst du als Journalist Haltung haben oder auch eine Meinung haben und so weiter. Und wie nimmst du da diesen Generationenkonflikt in der Comedy-Branche wahr? Weil es ja jetzt schon auch in den letzten Jahren immer wieder vermehrt diese Diskussion darüber gab, was für Witze darf man machen und was ist politisch korrekt, was nicht. Du bist da ja auch schon jemand, der, würde ich sagen, mit deinem Namen dafür steht, für extrem lustiger Typ, der das hinkriegt, ohne irgendwie jetzt sexistische, queerfeindliche und sonst was irgendwie bekloppte Witze zu machen, wo man sich andauernd denkt, boah, der musste jetzt nicht sein. Hast du da auch irgendwie einen Generationenkonflikt, wenn du jetzt irgendwie in dieser Branche bist und vielleicht, also ich kenne ja selber diese öffentlich-rechtlichen Strukturen und weiß, dass man da häufig auch irgendwie so ja, aneinander gerät, sage ich mal.
Also ich habe das große Glück, in einem sehr jungen AutorInnenraum zu sitzen und die älteren Köpfe in diesem AutorInnenraum haben so zumindest so ein 95%iges Verständnis dafür, dass man eben so den und den Witz nicht gut findet. Es ist nicht perfekt und gerade so die deutsche Comedy-Branche ist, finde ich, in ihrer, also finde nicht ich, sondern es ist einfach so, dass es ein unglaublich weiß-männlich dominiertes Berufsfeld ist. Und man kann so viele politisch korrekte, in Anführungszeichen, Witze machen und möglichst sich so viele Gedanken über seine Art Witz machen, wie man möchte. Am Ende arbeite ich in einem Berufsfeld, in dem Frauen, POC und Queers einfach benachteiligt werden. Und das ist einfach so eine Grenze, an die man stößt, wenn man sich so einen moralischen Anspruch selbst anheftet. Und am Schluss schaut man sich dann in die Credits um, dann steht da halt nur weiße Männer. Und das ist zwar, vielleicht ist das eine strukturell gute Entwicklung, dass es so ein bisschen in die richtige Richtung geht, dass man, dass nicht mehr jeder zweite Gag ist, dass irgendwer schwul ist, haha. Aber es ist trotzdem nur so eine sehr sanfte Entwicklung. Eigentlich müsste da, eigentlich muss man sich da wirklich die ganze Zeit an die eigene Nase fassen und eigentlich müsste man sehr viel strukturell ändern. Aber trotzdem gehe ich diesen Kompromiss ein, weil es ist halt mein Traumjob und das ist natürlich auch egoman und das ist natürlich auch Karriere und komplettes auf sich selbst zentrieren.
Du kannst aber ja auch nicht also dir die Verantwortung überstülpen, dass du die ganze Branche ändern musst, also das
aber,
ja eh nicht.
Aber ich finde es halt schwierig, so sich dafür zu loben, dass man so keine queerfeindlichen Witze macht, aber trotzdem in dieser krass sexistischen und auch, wenn alle das vermeiden wollen und krass weiß-männlich dominierten Branche zu arbeiten. Es ist halt nur in
Grenzen
möglich.
Aber wenn du da nicht arbeiten würdest, dann gäbe es eine Person weniger, die darauf achtet, glaube ich. Und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt sozusagen diese Redaktion ist böse oder die ist nicht politisch korrekt genug oder so, sondern auch grundsätzlich, glaube ich, was ein grundsätzliches Problem in der Medienbranche ist, und gerade in der Fernsehbranche, aus der ich ja auch komme, oder aus dem deutschen Fernsehen, sich für junge Leute zu öffnen, sich für vielleicht eine ganz andere Art Medien zu machen, in dem Fall Witze zu erzählen, zu öffnen.
Ich weiß halt nicht, ob das jetzt so eine Entscheidung ist, die aus einem moralischen Anspruch herauskommt, oder ob das nicht einfach so eine geschäftliche Positionierung ist. Und darüber denke ich sehr viel nach. Ich habe das große Glück, dass ich so halbwegs moralisch mit mir vereinbaren kann, unter welchem Produkt mein Name steht. Wobei ich natürlich auch nicht alles mega geil finde und sehr viel zu kritisieren habe. Aber diese Kompromisse muss man halt, glaube ich, eingehen, wenn man.
Und das ist auch immer so. Also, denke ich, ich glaube, es gibt sowas nicht.
Ich bin gerade sehr am Hadern, du merkst es.
Ja, und siehst du denn dann deine. Also jetzt so nach 2 Jahren, an denen du, glaube ich, so jetzt in dieser.
Ein Jahr.
Ein Jahr.
Genau,
ein Jahr. Krass, erst ein Jahr, okay. In dem du ja einerseits für eine Sendung mitgeschrieben hast, aber glaube ich auch verschiedene andere freie Projekte mal gemacht hast oder glaube ich auch mal einen Twitter-Account für irgendwen, worüber du nicht sagen willst, für wen betreut hast, wo du Witze geschrieben hast. Also du hast so überall so ein bisschen so dein Zeh reingehalten. Wie siehst du da deine Zukunft? Kannst du dich da in Zukunft weiter zu Hause fühlen? Also auch gerade mit den Bedenken, die du gerade geäußert hast? Oder sagst du, boah, irgendwie nervt es mich
also,
auch?
Also du hast den Widerspruch schon oder die Überlegung schon entdeckt, wenn ich möchte mich nicht hinstellen als großer moralischer Verbesserer, weil es einfach, weil ich es einfach nicht bin, auch wenn ich mich anstrenge. Aber andererseits, wenn ich nicht da bin, nimmt halt irgendjemand, der sich vielleicht einen Gedanken weniger oder wie auch immer anders verhält diesen Job ein. Und deshalb natürlich bleibe ich da. Natürlich habe ich Bock, weiter das zu machen. Ich habe halt bloß den Struggle mit mir selbst. Mhm. Wo ich eine Zukunft sehe, ist, dass ich einfach nicht für immer diesen Twitter-Instagram-Grind führen möchte, sondern etwas von Wert schaffen möchte. Mhm. Weil es, natürlich, ich möchte das nicht kleinreden. Das Internet ist wichtig und cool, aber ich hätte gerne ein Werk, ein Buch, einen Roman, der so ein bisschen abbildet, dass ich mehr kann als 240 Zeichen. Und an dem schreibe ich. Und ansonsten bin ich immer noch so ein bisschen Internet-Hype und ich bin immer noch so was sehr Digitales und ich möchte gern damit irgendwie in Würde altern. Und mir ist klar, dass das jetzt keine linear verlaufende Karriere sein wird, die mich jetzt von einem Thron auf den anderen hieven wird. Ich wäre komplett cool damit, wenn ich in 20 Jahren einfach nur some comedy guy bin, der irgendwo schreibt. Und
dann willst du aber schon der Typ sein, der schreibt und nicht 20 Jahren in 20 Jahren der Typ sein, der eine eigene Late-Night-Show hat.
Ey, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe hab keine große Kamera- oder Bühnenerfahrung. Jedes Mal, wenn ich vor der Kamera stehe, bin ich so, bin ich sehr, sehr aufgeregt und nicht so cool, wie ich gern wäre. Und vielleicht muss ich das noch ein bisschen ausprobieren. Vielleicht kommt es irgendwann. Vielleicht kommt es auch nicht. Und vielleicht
du warst doch Theaterkind, ne?
Sagst ja, aber du. So Schultheater.
Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass, weil man im Theater setzt man sich so krass mit seinem Körper und seiner Präsenz auseinander, dass das auch was ist, was man vielleicht in dieser Late-Night-Show-Welt oder Bühnenshow-Welt, was auch immer, ob du jemals mal ein Stand-Up machst oder so, dass man das da irgendwie wiederfindet, oder? Dieses Gefühl, was man in der Schule vielleicht im Theater geil fand.
Ja, finde ich, das findet man definitiv. Ja. Aber
es hat ja auch diesen Oldschool-Hauch, so dieses Show-Business. Man kann sich auch mal fragen, brauchen wir Shows überhaupt noch? So wie
ja,
ein TikTok.
Wir brauchen Shows. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall Shows. Mhm. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob man als sich als eigene Person auf der Bühne steht oder ob man eine Rolle spielt. Und eine Rolle spielen ist, finde ich, tausendmal einfacher als.
Aber spielen nicht alle Late-Night-Show-Hosts auch eine Rolle?
Ja, aber die haben sie gefunden. Es gibt das zynische Arschloch. Es gibt Besserwisser, es gibt so einen, es gibt so einen naiven Typ. Und ich habe halt keine Rolle gefunden bisher für mich selbst. Und ich bin im Internet immer so ein scharf urteilender, zynischer, ironischer Mensch auf Textform. Aber ich bin in echt, glaube ich, einfach nett. Oder ich bemühe mich zumindest darum.
Einfach nett.
Und ich möchte,
einfach nett.
Ja, ich möchte nicht so zynisch und böse sein, wie ich es im Internet bin, weil ich es auch einfach nicht rüberbekommen kann.
Ja.
Ich möchte, glaube ich, einfach, dass Leute eine gute Zeit haben. Und da
wäre doch ein Ansatz für eine Show.
Ja, aber wer schaut sich eine Show an, in der einfach alle eine gute Zeit haben?
Ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, dass sowas zwischendrin vielleicht auch mal ganz, ganz gut wäre.
Ja.
So als Abwechslung neben Weltuntergang hier und angeschrien werden da.
Aber dann reden wir wieder über Haltung, finde ich.
Ja.
Weil kann man so eine gute Laune-Show, kann man die anschauen, wenn...
Eine gute Laune-Show muss ja nicht ohne Haltung sein.
Ja.
Und nur weil du nett bist, musst du auch nicht eine gute Laune-Show machen. Aber hey, ich will dir hier auch gar nicht mit dir hier ein Konzept ausarbeiten.
Doch, wir machen das jetzt. Dann haben wir,
wir das
fertig.
Wir haben ja auch noch ein bisschen Bahnfahrt.
Wenn wir zurück
und wir müssen ja dann auch wieder zurückfahren nach Berlin von den Bielefeld-Zeitstätten. Wir schreiben dir gleich ein Konzept. Dann pitchen wir das mal.
Sehr gut.
Du, ich mach dich groß. Das wollte ich schon immer mal als Frau einem Mann sagen, dass ich den groß mache.
So das fände ich toll. Ja. Endlich.
Hast du den Spruch schon mal gehört? Hat dir schon mal jemand gesagt, ich mach dich groß?
Zwischen den Zeilen.
Okay.
Mir haben schon einige Leute gesagt, dass sie mich entdeckt hätten.
Und,
das ist dann so, hey, ich hatte da schon, klingt jetzt sehr großkotzig, tut mir leid, ich hatte da schon 30.000 Follower. Du hast mich nicht entdeckt, du Trottel. Aber ist okay.
Ich habe mich selbst nämlich entdeckt.
Ja, weiß nicht. Zufällig.
Ja.
Naja.
Aber wenn wir schon über diese Branche reden, was ja auch so, also was ich so krass finde an so einer zum Beispiel wöchentlichen Sendung, ist dieser Druck, der dahinter steckt. Jede Woche muss so eine Sendung erscheinen. Jede Woche muss die rauskommen. Also du sprichst ja auch offen über deine Depression zum Beispiel oder dass du zumindest mal Depressionen hattest. Wie verträgt sich das mit Depressionen zum Beispiel oder auch mit Anxiety, Angst haben, Panikattacken, was auch immer?
Ich habe natürlich den Luxus, dass ich nicht bei jeder Show vor Ort bin und nicht bei jeder Show einen großen Teil beitrage oder so. Meistens Ich würde sagen, ich habe bei jeder dritten, vierten Show so ein größeres Bit drinnen. Aber es ist gar so ein wöchentlicher Druck existiert für mich ehrlich gesagt nicht, weil ich einfach nicht so nah dran bin wie die anderen. Wer den Druck hat, natürlich die vor Ort sind und ganz besonders natürlich das Produktionsteam.
Ja.
Man fühlt sich so als AutorIn immer so als, ohne uns läuft die Show nicht.
Ja.
Aber eigentlich sind es diese Menschen an den Kameras, an der Technik, an der Ausstattung und die da jede Woche wirklich the worst time haben. Mhm. Und nur weil ich dann in irgendein Google Doc reintippe, dass es lustig wäre, wenn da der Kunstradfahrweltmeister käme und fährt, dann muss sich jemand drum kümmern und ihn anrufen und es organisieren und ihn einweisen und ihn testen und whatever.
Ich meinte auch gar nicht so, sorry, habe ich blöd ausgedrückt,
nein, alles gut.
So grundsätzlich die Show selbst, sondern was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, weil du ja auch noch so neu in dieser Branche bist, wie verträglich ist diese Medienbranche? Also ist ja jetzt auch egal, ob du diese Sendung machst oder du hast ja immer ein Abgabedatum. Du kannst als selbstständiger, freier Autor oder Comedy-Autor oder Journalist oder was auch immer, du kannst immer noch mehr rausholen. Du kannst immer noch mehr arbeiten.
Ja.
Karrieremäßig geht immer noch mehr. Du kannst noch mehr Projekte annehmen. Wie verträgt sich das mit mentaler Gesundheit, mit der man vielleicht auch irgendwie zu kämpfen hat?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich im Moment so mental stabil bin, wie seitdem das erste Pubertätshormon in meine Adern geflossen ist, nicht mehr. Ich glaube, ich habe gelernt, wie ich mit der Druck meiner eigenen Psyche ein bisschen besser umgehen kann. Mhm. Und ich habe zumindest in so einem privaten Bereich im Moment keine Angst, irgendwann mal zu vereinsamen, weil ich einfach das erste Mal in meinem Leben wirklich FreundInnen habe, die sich gern mit mir beschäftigen und gern treffen und so selbst mal fragen, hey, wollen wir was machen? Und das hätte ich nicht geglaubt, dass das sehr schöne Auswirkungen auf mein Inneres hat. Mhm. Und ansonsten, was den Druck der Selbstständigkeit angeht, höre ich, glaube ich, ich kann mich nicht dazu zwingen, einen Gag zu schreiben und ich kann mich nicht dazu zwingen, 20 Seiten Buch zu schreiben und ich kann mich, es funktioniert nicht, wenn ich mich dazu zwinge. Wenn ich mich dazu zwinge, ist es nicht lustig. Es ist einfach nur sehr erzwungen einfach und das davon lebt, finde ich, mein Humor nicht. Mhm. Und es kann schon mal sein, dass ich 18 Stunden am Tag Bock habe zu schreiben und es kann am nächsten Tag sein, dass ich keine 2 Stunden richtig produktive Arbeit hinbekomme. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange dieses Geschäftsmodell des absolut gesellschaftsunverträglichen Arbeiten funktioniert. Aber weil es sind ja Leute auch von mir abhängig.
Aber funktioniert es nicht auch so ein bisschen so? Also als ich letztes Jahr 2 Monate in der Comedy-Redaktion saß und das erste Mal, war ich schon so ein bisschen beeindruckt, wie anders gearbeitet wird als jetzt in meinem Alltag, wo ich mehr zum Beispiel journalistisch arbeite und klar auch Unterhaltungsformate. Aber also ich setze mich schon morgens um 9 Uhr hin oder um 8 Uhr und arbeite halt durch bis abends. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, hier wird jetzt irgendwie Fußball im Raum gespielt und irgendwie Quatsch gemacht und bla bla bla. Und dann musste ich mich erstmal selbst voll drauf einlassen, weil es für mich so neu war. Und habe dann gemerkt, krass, ja, aber das brauchst du auch, wenn du so kreativ, also das war zumindest meine Erkenntnis für mich, das brauchst du, wenn du so kreativ arbeitest und dann gehört das vielleicht auch mal dazu, das ist wahrscheinlich auch jeder unterschiedlich, dann gehört das vielleicht auch mal dazu, dass du mal 2 Stunden lang eher Quatsch laberst, weil dadurch dann wiederum die Ideen kommen. Und das fand ich so interessant für mich auch, die Erkenntnis zu haben. Ich glaube, das kann sich irgendwie jeder vielleicht auch mit in sein Berufsleben mit reinnehmen, dass es doch immer unterschiedliche Formen gibt, wie du zum Endprodukt kommst. Und klar, wenn du irgendwie Witze machen willst, dann funktioniert das vielleicht auch nicht, um 8 Uhr am Tisch zu sitzen und so, jetzt arbeite ich hier mal bis 18 Uhr meinen Stiefel runter. So.
Ja, aber ich glaube, in manchen Redaktionen läuft es so und das merkt man den Shows dann, finde ich, auch ein bisschen an. Wer sich davon angesprochen fühlt, das ist okay. Nein, ich habe noch nicht den Weg gefunden, für mich kreative Arbeit zu formalisieren. Und ich glaube, dass ich noch so ein bisschen sozial unverträglich bin, was das angeht, weil, ja, wie gesagt, dann arbeite ich mal so bis 1 Uhr nachts, was komplette Selbstausbeutung ist. Mhm. Und den anderen, glaube ich, die mit mir zusammen an dem Projekt arbeiten, entsetzlich auf die Nerven geht. Mhm. Aber noch funktioniert es. Ich bin gespannt, wie lang. Mhm. Wobei es natürlich auch unglaubliche Nachteile hat. Ich erinnere mich an meine Zeit bei Siemens, bei der ich so um 7 Uhr im Büro war morgens und dann habe ich da 8 Stunden gearbeitet plus eine Dreiviertelstunde Pause und dann ist es halt noch nicht mal 15 Uhr. bis ich Feierabend habe. Und dann habe ich einfach so 8 Stunden Freizeit, bis ich ins Bett gehe. Und das ist großartig. Das habe ich jetzt leider nicht.
Ja, ich bin sorry, ich war gerade abgelenkt. Wie lange haben wir noch? Eine Station. Was mich tatsächlich noch zum Abschied interessieren würde, ist, worüber du denn lachen kannst. Also was ziehst du dir selber rein zum Lachen? Du wirst, ja, also...
Ich bin viel im Internet, ja.
Okay.
Ich finde, so formalisierten Punchline-Humor, wie ich ihn oft mache, gar nicht so funny. Ich finde es interessanter, wenn es so was komplett Dadaistisches ist, was so komplett weit von jeder Struktur von Comedy weg ist.
Mhm.
Ich finde diese ganzen avantgardistischen Memes, die keiner mehr so richtig versteht, finde ich manchmal hilarious.
Mhm.
Und ansonsten mag ich so Humor, der sich aus so einem Insider-Gag entwickelt, sehr gerne.
Mhm.
Also woran ich immer wieder denken muss, ist so 2018, 19 Creamspeak-Humor, der sich dann aus dem Wort Mulch oder dem Wort Crunch eine ganze eigene Gag-Welt baut, der nur für die funktioniert, die das seit 2 Monaten verfolgen. Und das ist so einerseits natürlich so die große Ehre, Teil dessen zu sein und haha, ich bin schlauer als die anderen, weil ich verstehe es.
Mhm.
Und andererseits funktioniert das...
Geilste an Witzen, wenn du das zum Beispiel, wenn man irgendwie weiß, so das kann ich jetzt nur der einen Person schicken, nur die wird das verstehen oder so. Das ist das beste Gefühl, finde ich.
Und du hast dann so eine Art Fangemeinde, die so ein wirklich großes Interesse an dir hat. Und das ist toll.
Mhm.
Und der beste Tweet, der jemals geschrieben worden ist, ist, glaube ich, tatsächlich immer noch von Kurt Brödel, irgendwann aus dem Jahr 2017 oder 18, als ich so angefangen habe, Twitter zu benutzen. Und er hat einfach nur geschrieben, Schornsteine, geisteskrank. Und daran muss ich so oft denken, weil es stimmt schon.
Geil. Du kannst wahrscheinlich auch so, also das geht jetzt wahrscheinlich zu weit in den letzten Minuten, aber du könntest uns jetzt schon
jetzt
auch alle
schneller.
Komplett ab jetzt vorspulen. In so, Schnelligkeit.
Anderthalb.
Ja. Du könntest uns jetzt auch wahrscheinlich alle so richtig krass entlarven und sagen, wie dumm wir sind, über was wir lachen, ne?
Nein, Humor muss dumm sein, finde ich.
Ja. Mhm.
Also Humor muss wirklich das Dümmstmögliche sein.
Mhm.
Und mir geht diese gesellschaftliche Aufgabe, die sich Humor manchmal oder mittlerweile oft selbst gibt, unendlich auf die Nerven.
Mhm.
Und egal, der kleinste politische Witz, den man macht, wird kommentiert im Internet von El Hotzo vor Bundeskanzler.
Mhm.
Und das ist so, das ist entlarvend. Das ist nämlich wirklich enttäuschend und es ist wirklich ein bisschen so naiv zu unterstellen, dass Comedy irgendwas großartig verändern könnte. Comedy ist aus meiner Sicht in erster Linie Selbstdarstellung, egal ob man es als Autorin oder als Presenterin macht. Und nein, keine Comedians vor Bundeskanzler. Bitte nicht.
Das belassen wir als Schlusswort. Wir müssen jetzt nämlich gleich aussteigen.
Yes, in
Und dann
Beelitz.
Haben wir eine Rückfahrt nach Berlin, in der wir gleich das Konzept ausarbeiten.
Na klar,
also das machen
da freue ich mich sehr drauf.
Ja,
Dürfen wir nochmal erste drauf. Klasse Regionalexpress fahren, weil das finde ich... Also,
ich hoffe.
Also sollte man mich irgendwann mal zum Bundeskanzler machen, ist das das Erste, was ich abschaffe.
Jo. Und das besprechen wir das nächste Mal, wenn du im Bahn-Podcast
bist. Gut.
Ausführlich. Vielen Dank dir, Hotze. Das war sehr schön. Ich könnte noch 3 Stunden mit dir weiterreden.
Ja, ich hatte eine wirklich kurzweilige Zeit. Dankeschön.
Das freut mich. Das war's für heute. Ich hoffe sehr, mein Gespräch mit El Hotzo hat euch gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr diesen Podcast sehr gerne unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr ihm hier folgt, indem ihr ihn bewertet oder euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlt, ihn auf Social Media teilt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und in 14 Tagen erscheint dann unsere nächste Folge mit Moderator und Podcaster Tommy Schmidt. Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de/corona.